Hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern Bewusstsein für alle, die in der Trauer feststecken, mehr über Trauer und Trauern erfahren wollen und die wieder ein erfülltes Leben mit ihrer Trauer führen möchten. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Waise, und ich begleite Trauernde durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir angenehmes Zuhören. Und heute ist es für mich eine ganz, ganz besondere Sendung. Warum? Heute findet hier bei Bewegt Trauern mein erstes Interview statt. Meine erste Gästin ist hier, und zwar ist es Katrin Zinkel. Katrin ist ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin und außerdem begleitet und unterstützt die Menschen im Autismus-Spektrum. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Liebe Tanja, herzlichen Dank für deine Einladung und hallo, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch sehr, Katrin. Wir haben ja in unserem kleinen Vorgespräch schon festgestellt, dass das Thema Sterbebegleitung so viel umfasst, dass wir uns jetzt in unserem heutigen Gespräch, obwohl du ja noch viele andere Schwerpunkte hast und ich ja eben, das haben wir ja auch gemeinsam, du und ich, dass wir uns für viele Themen interessieren und auch begeistern und uns da auch reinknien. Heute wollen wir uns aber komplett auf das Thema Sterbebegleitung konzentrieren, weil ich den Eindruck habe, dass das auch meine Hörer interessiert. Ich erkläre ja habe das auch hier im Podcast schon mehrmals erklärt, dass es in einem Sterbe- oder in einem Verlustprozess so ist, dass zuerst die Sterbebegleitung kommt, dann kommt die Trauerbegleitung und dann, wenn die Menschen in der Trauer feststecken, dann komme ich mit meinem Coaching. Jetzt habe ich dich hier, Katrin, als Expertin, und ich hätte gleich mal eine allererste sehr spannende Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen Sterbebegleitung und Trauerbegleitung und wo ähneln sich die beiden?
Ich würde gleich mal auf das, was du gesagt hast, erst noch kurz eingehen. Ich bin der Meinung, die Trauerbegleitung kann auf jeden Fall schon während der Sterbebegleitung anfangen. Es wäre auch sehr gut, hilft Menschen sehr, wenn sie während sie Sterbende begleiten, auch schon Trauerbegleitung in Anspruch nehmen. Ist aber meistens so, wie du es jetzt auch gesagt hast, erst kommt das eine, dann das andere an. Und also, dass das so abgeschlossene Dinge sind sozusagen. Der Unterschied zwischen Sterbe- und Trauerbegleitung liegt vor allem daran, dass die Sterbebegleitung zum Richtung Ende geht und zum Tod und die Trauerbegleitung Menschen ins Leben wieder hinein begleitet. Also das ist der eklatante und natürlich sehr deutliche Unterschied, wo es sich aber sonst eben sehr ähnelt. Also es geht in der Trauerbegleitung wie in der Sterbebegleitung darum, Menschen, wie gesagt, zu begleiten, sie abzufangen, da zu sein, Dinge noch in ein anderes Licht zu rücken, Gedankenräume zu öffnen und vor allem Gedanken halten zu können, Gefühle halten zu können. Da unterscheidet sich da nicht so viel. Weil es in der Sterbebegleitung natürlich noch dazu kommt, ist dieser Abschlussprozess. Also Dinge, die noch nicht gesagt wurden oder die noch gesagt werden möchten. Und die hat man dann ja auf der anderen Seite in der Trauerbegleitung, Dinge, die halt doch nicht mehr gesagt wurden. Also das sind so das Gegenstück dann sozusagen, wie gehe ich damit um? Und sonst ist der größte Unterschied das Ende sozusagen, also dass das eine der Ende ist, der Tod ist und das andere oder das Ziel und das andere das Leben.
Das finde ich sehr schön, Katrin, dass du das gesagt hast, dass die Trauerbegleitung gerne auch schon früher starten dürfte, gell? Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es für viele Menschen in dem Moment, wo sie jemanden verlieren, passiert ja eh so viel, gell? Da passieren so viele Entscheidungen und oft vergisst man dann, während man als später Trauernder eine Person im Sterben begleitet, vergisst man sich selbst. Deshalb fand ich das jetzt sehr schön, dass du da nochmal darauf hingewiesen hast, dass man da eigentlich vorher schon auch auf sich ein bisschen schauen darf und ja, sich und auch Unterstützung holen darf.
Und das eben auch also wenn ich einen sterbenden Menschen begleite, also jetzt nicht ich, sondern im Privaten, beginnt da schon meine Trauer. Also das merkt man eben, dass Menschen, die begleitet haben, tun sich auch oft, natürlich nicht alle, sind ja sehr individuelle Umstände, aber die haben einen Teil ihres Trauerweges einfach schon beschritten, im Gegensatz zu Menschen, die von der Todesnachricht überrascht werden.
Ja, genau, die stecken dann schon mittendrin. Und also falls du jetzt hier zuhörst und das hörst und du gerade jemanden begleitest, der aus dem Leben hinausgeht, dann fühl dich gerufen, dich auch gut um dich zu kümmern. Katrin, aber jetzt an dich, du hast gerade dieses Wort fallen lassen, Abschlussprozess. Könntest du das nochmal ein bisschen ausführen? Abschlussprozess, was das für dich in deiner Sterbebegleitung bedeutet?
Naja, es ist ein Abschlussprozess. Also die gesamte Sterbebegleitung zielt ja darauf hin, dass das Leben eines Menschen aufhört und damit abschließt. Und in einer guten Sterbebegleitung, in einer gut funktionierenden Sterbebegleitung, also wenn diese Menschen sich gegenseitig auch gut abholen können, also sowohl die sterbende Person als diejenige, die begleitet, können zusammen einfach bestimmte Dinge, die das Leben noch offen hat, auch abschließen. Ne? Also in Gesprächen oder dass man das mit Briefen zum Beispiel machen kann oder Dinge hinterlassen kann oder sich eben auch vorstellt, was ist, wenn ich nicht mehr da bin, was könnte ich anderen Menschen noch von mir mitgeben? Das hat alles sehr viel von einem Abschluss, wie so eine Schleife drum machen und sagen, alles, was wir noch gemeinsam erarbeiten, auch teilweise können, gehört in so eine Sterbebegleitung, wenn es reinpasst, natürlich auch noch mit dazu.
Mhm. Entschuldige, wenn ich jetzt so nachfrage, aber das macht mich richtig neugierig. Wie stößt du das denn an, wenn du merkst, bei dir ist jetzt hier jemand in der Sterbebegleitung und da ist das oder ist oder sind noch Dinge, die noch nicht abgeschlossen sind? Wie bekommt man dann die Menschen dazu, sich das nochmal anzuschauen?
Also meistens kommt es von den Menschen selber. Also grundsätzlich ist es, weil du sagst, sie bemerkt man das, ist es schon so ein Gefühl da, also wenn Menschen sehr unruhig sind, also auch nicht nur körperlich, sondern auch in ihrem ganzen Sein, in dem, wie sie sprechen, wenn sie Dinge äußern, wie, warum dauert denn das so lang? Also es gibt immer wieder Menschen, die sagen, was habe ich denn verbrochen, dass ich jetzt nicht sterben kann? Also gerade alte Menschen, die dann einfach sagen, ich mag jetzt auch nicht mehr. Oder es kommt viel einfach hoch. Also was ein Leben lang, wie lang dieses Leben auch ist, Menschen versucht haben, unten zu lassen oder nicht besprechen zu wollen oder verdrängt haben. Solche Dinge kommen in einem Sterbeprozess, vor allem wenn der länger dauert, die kommen wieder hoch, unweigerlich. Und da kommen dann die Menschen und sagen, was ihre Probleme sind oder was sie noch beenden möchten. Und da ist die Sterbebegleitung also wirklich nur eine Begleitung. Die professionelle Sterbebegleitung tut nichts. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich, keine Ahnung, den Sohn, mit dem man unbedingt noch reden möchte, anrufe. Das mache ich nicht. Ich spreche mit jemandem, die dann vielleicht auf die Idee kommt, es ist noch ihr Sohn, den sie anrufen möchte. Und was ich mit ihr machen kann, ist zu überlegen, wer denn den Sohn anrufen könnte. Also es wird keine Verantwortung für diese Menschen übernommen in diesem Sinne. Und sonst gibt es auch einfach immer Situationen, dass Menschen noch unbedingt ein Geheimnis loswerden wollen. Und das natürlich aus der Sterbebegleitung dann nie rauskommt. Also keine Ahnung, Klassiker, dass die Mutter erzählt, dass das eine Kind doch von einem ganz anderen Mann war oder so. Also wirklich so Lebensgeheimnisse, die auf der Seele brennen und die dann da nochmal abgeladen, keine Ahnung, einfach nochmal rausgegeben werden.
Also nochmal für mein Verständnis, diese Lebensgeheimnisse, die werden dann bei dir abgeladen.
Also es ist auch oft, also dieses Vertrauensverhältnis ist sehr wichtig, also dass wirklich klar ist, dass aus diesen Gesprächen nichts nach draußen dringt, um auch ein Vertrauen aufbauen zu können. Und die SterbebegleiterInnen sind auch oft die Personen, genauso wie jetzt Menschen, die im Hospiz arbeiten oder auf der Palliativstation, also angestellt sind, jetzt nicht als BegleiterInnen, sondern Pflegepersonal, dass die, also dass aus diesen Zimmern eben nichts rausgeht, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, was in diesen Zimmern passiert, also was erzählt wird. Und dass eben Geheimnisse dann da bleiben. Und oft ist noch, dass Menschen Dinge erzählen, um sich zu erleichtern im Sinne dieses Prozesses auch. Also es gibt ganz viele, die sagen, ich muss so stark sein für meinen Ehemann. Der möchte unbedingt, dass ich stark bin. Und ich möchte aber sterben. Ich möchte nicht mehr stark sein. Und das hilft oft sehr viel, dass sie sagen, danke, dass ich das mal sagen darf, weil ich darf das nie sagen. Und das ist auch noch ein ganz großer Punkt, dieses Ballast abnehmen. Menschen im Gespräch.
Dinge mal sagen dürfen, die man sonst nicht sagen kann, weil man die anderen, die Angehörigen schützen möchte. Ja, ich sehe, das sind da schon einige Herausforderungen dann auch für dich als Sterbebegleiterin, Katrin. Ich würde da nachher gerne nochmal drauf eingehen. Jetzt zuerst hätte ich nochmal eine Frage, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt auch. Also, weil ich kenne das ja bei meinen Trauernden, also die Menschen, die zu mir kommen und die in der Trauer feststecken, die haben ja oft ja verschiedene Herausforderungen. Eine Herausforderung ist beispielsweise, dass sich das Leben so schwer anfühlt oder dass sie sich eben nicht gesehen fühlen in ihrem Schmerz, dass die anderen Menschen ich habe da mal das Beispiel genannt, einfach wie so ein Pflaster aufkleben wollen und sagen, schau, hier ist das Pflaster und jetzt alles wieder gut, leb mal weiter so wie vorher. Was sind denn die größten Herausforderungen für die Sterbenden? Und dann als nächste Frage, was sind die größten Herausforderungen für dich dabei, Katrin?
Also die größten Herausforderungen für die Sterbenden sind vollkommen individuell. Es ist von bis. Also die einen möchten einfach nicht sterben, weil sie 35 sind oder Mitte 50. Andere sind schon sehr alt und möchten nicht sterben, weil sie sich in ihrem Leben eigentlich auch noch gar nicht so weit fühlen. Die größte Herausforderung grundsätzlich für uns Menschen ist natürlich, zu akzeptieren, dass wir sterben. Und das ist der größte Schritt und der härteste auch in dieser Zeit, in der Menschen schon wissen, dass sie sterben. Also wenn wir jetzt wirklich von der Sterbebegleitung kann ja auch viele Wochen gehen und die kann auch 2 Jahre gehen, wenn Menschen wissen, dass sie sterben. Und die Akzeptanz ist natürlich das größte, der größte Knoten sozusagen, der gelöst werden muss. Und da kann die Sterbebegleitung schon sehr viel unterstützend da sein. Es ist ja kein einziger Schritt. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt akzeptiere ich, sondern das sind so kleine Teilchen, ne, dass immer in jedem dieser Emotionswellen, die sagen, ich muss jetzt sterben, ein Stückchen Akzeptanz zurückbleibt. Und das ist sicherlich das Schwierigste. Und das ist in der Sterbebegleitung aber auch wirklich begleitbar. Also Menschen den Mut zu machen, dahin zu gucken und da zu sein, wenn sie da hinschauen, diesen Schmerz mit zu ertragen oder diese Tiefe an Gefühl und Verzweiflung, die ist ja unterschiedlich, das Gefühl ist ja unterschiedlich, das die Menschen da haben und diese Akzeptanz für sich zu bekommen, und die bekommen Menschen nahezu alle. Also das ist in unserem menschlichen Ding so drin, irgendwann verstehen wir es schon, nur der Weg dahin ist natürlich schwierig. Also das ist sicherlich die größte Herausforderung. Ich habe da nicht so große Herausforderungen, also ich habe keine größte Herausforderung in der Sterbebegleitung. Die ist für mich die Sterbebegleitung an sich keine Herausforderung.
Magst du uns dann vielleicht jetzt an der Stelle erzählen, wie es denn dazu gekommen ist, dass du Sterbebegleiterin geworden bist?
Ja, ich habe, meine Mutter ist sehr früh gestorben und das war insofern im Nachgang ein ganz großer Antrieb, so als Vorsatz, weil mein Bruder ist gestorben, also mein großer Bruder ist gestorben 2018. Und den habe ich begleitet. Also da war ich mit meiner Schwägerin und dann wirklich, also von heute auf morgen, wie das also bei den meisten Menschen auch passiert, plötzlich täglich auf der Palliativstation und habe ihn begleitet. Und irgendwann waren wir gemeinsam dann da. Und dann habe ich da schon gemerkt, dass ich das irgendwie, also sie total gut abfangen kann und dass mich das nicht irgendwie vollkommen aus der Bahn wirft, außer dass es extrem ist.
Wen konntest du gut abfangen?
So, Entschuldigung, meine Schwägerin. Also wir waren ja dann eben zu zweit da gesessen und dann habe ich gemerkt, dass die Gespräche mit ihr auch sehr gut getan haben. Und nach dieser Zeit habe ich mir überlegt, das zu machen, also als eine Ausbildung zu machen als Sterbebegleiterin. Und vor allem, weil ich da eben auch gesehen habe, was Sterbebegleitung für ein unglaublich großes Geschenk ist. Und in der Rückschau, als meine Mutter gestorben ist, Anfang der 90er, gab es, also da hat die Hospizbewegung gerade schon bestanden in Deutschland, aber die war jetzt noch nicht wirklich bekannt. Und wir sind drei Kinder gewesen und auch mein Vater, wir waren vollkommen unbegleitet, also total alleine. Und das, was ich da so mitgenommen habe an Belastungen und Problemen und was hätte besser laufen können, kann man schon einiges durch eine anständige oder eine gute Sterbebegleitung abfedern. Und das ist für mich wie so ein Booster zu sagen, Menschen, die möchten, sollen unbedingt Sterbebegleitung bekommen. Also das war so diese eigene Erfahrung und auch der Wille oder der Drang, was zu verändern oder was Gutes auch zu machen.
Mhm. Ja, danke, dass du das uns hier so offen erzählst, Katrin. Du hast gerade eben schon gesagt, dass Sterbebegleitung ein Geschenk ist. Was sind denn die Chancen einer Sterbebegleitung?
Ich glaube, die größte Chance ist, dass Menschen nicht alleine sind. Wenn eine Sterbebegleitung wirklich gut funktioniert, und das ist vor allem im Privaten ja auch oft der Fall, kann man dieser oder der sterbenden Person sicherlich auch ein ganz großes Stück Einsamkeit nehmen. Also ich meine, wir sterben einsam, da können wir uns auf den Kopf stellen, es geht halt nur so. Nur wie groß die Einsamkeit ist am Ende, hängt schon sehr viel vom Umfeld ab. Und das kann ich als in der Sterbebegleitung natürlich abfangen. Ich kann das alleine sein abfangen und ich kann sicherlich auch was dafür tun, dass die Einsamkeit nicht so groß ist. Menschen können diese Gefühle, diese Ängste, die Verzweiflung auch nicht abgeben, aber ein Stück weit natürlich abgeben, können in Gesprächen sich einfach auch wieder ordnen und können vor allem, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Sterbebegleitung, bis zum Ende auch Mensch sein und leben. Also es wird in der Sterbebegleitung natürlich sehr viel gelacht. Es wird sehr viel erinnert. Also Sterben in der Sterbebegleitung heißt nicht nur Schmerz, Trauer und Weinen. Also beim besten Willen nicht.
Das ist schön, dass du das sagst, Katrin. So ist es ja bei mir im Trauercoaching auch, wo die Menschen von außen immer mich fragen, oh je, was machst du denn da? Ist das nicht eine sehr, sehr schwere Arbeit? Und die sich gar nicht vorstellen können, wie viel Positives da auch passiert in jeder einzelnen Stunde. Und das finde ich schön, dass du das nochmal so betonst, dass ihr da eben auch mal lacht und fröhlich seid und vielleicht auch an die ein oder andere schöne Erinnerung rückdenkt und die vielleicht auch noch mal du darfst da noch mal teilhaben dran, ja,
das ist ja, und weil gerade bei älteren Menschen ist die Biografiearbeit auch ein ganz großes Stück, also wirklich zu gehen, wo kommst du denn her, weil also viele Menschen, die sterben, sind reduziert darauf, dass sie sterben. Also dann wird aus der, keine Ahnung, erfolgreichen Ärztin die brustkrebskranke Sterbende. Oder aus dem, weiß ich nicht, Fußballspieler, der, weiß ich nicht was, es ist meistens Krebs, der Pankreaskrebs-Sterbende. Oder die Oma, die jetzt stirbt. Oder die Großmutter. Und keiner denkt mehr an diese Lebensspanne, die davor ist. Und diese Biografiearbeit ist eine ganz große, tolle Unterstützung. Also auch im privaten Umfeld einfach sich zu erinnern, wirklich nachzufragen, gerade wenn ältere Menschen sterben, wie war das denn, als du klein warst oder was auch immer oder an was erinnerst du dich denn gerne? Weil wir viel natürlich auch Reisen im Kopf unternehmen, wenn das noch möglich ist. Also dass Menschen wirklich in ihre Erinnerung abtauchen können und die schönen Dinge hervorrufen. Und das ist also da ist die Biografiearbeit eben ein ganz wichtiger Punkt in der Begleitung.
Ja, schön, dass du das nochmal sagst, Katrin. Das sehe ich eben auch und ich habe es ja auch erlebt. Mein Mann, der war ja auch schwer krank und am Ende war es dann tatsächlich so, wie du das gerade beschrieben hast, man sieht dann eigentlich nur noch die Krankheit und den Namen vielleicht noch dazu, aber nicht mal der Name war schon mal nicht mehr vollständig und vielleicht der Beruf oder auch im Familiengefüge, welche Rolle man da eingenommen hat, das macht ja ganz viel von der Persönlichkeit der Menschen aus. Die Menschen sind ja nicht nur ihre Krankheit oder nicht nur ihr Sterben, sondern so, das macht so viel mehr aus.
Bis zum Schluss, ne? Meine Begleitungen, momentan mache ich das nicht, aber meine Begleitungen fanden immer auf einer Palliativstation statt und da kommen ja auch Angehörige und es ist, also das heißt, man bekommt auch Einblick in Familienkonstellationen und diese Familienkonstellationen ändern sich nicht, die sind immer gleich, also das sind, keine Ahnung, wenn da zwei Kinder sind, dann hat jedes Kind seine Rolle zu der sterbenden Mutter. Und die ändert sich nicht, die bleibt bis zum Schluss. Und das zu beobachten, ist sehr spannend, weil man es dann eben auch übertragen kann, zu sagen, dieser Mensch lebt auch bis zum Schluss und ist eben nicht nur diese Person, die da liegt in dem Moment, sondern das ist in dem Fall Beispiel jetzt die Mutter, die diese Kinder aufgezogen hat und ihr Mutter-Kind-System, das bleibt bis zum Ende.
Ich kann mir halt vorstellen, dass es manchmal sehr schwer ist, eben wenn dann ein Mensch da liegt und man eben sich die ganze Zeit um diese Krankheit kümmert, vielleicht um Schmerzen kümmert und so weiter, dass man dann das, was eben die Person eigentlich ausmacht, so ein bisschen aus dem Auge verliert. Was würdest du denn Angehörigen raten, denen das schwerfällt, die Person, die Mutter, den Vater, den Ehepartner noch in der Ganzheit wahrzunehmen?
Also ganz praktische Dinge, Fotos. Fotos rausholen oder irgendwelche Erinnerungsstücke an irgendwelche Reisen oder was man familiär greifbar hat, um in bestimmte Lebenssituationen wieder oder sich an bestimmte Lebenssituationen zu erinnern. Also wirklich haptisch oder über die Augen oder über, keine Ahnung, alte Briefe. Was da ist an Erinnerungen, gemeinsam vielleicht nochmal anschauen zum Beispiel.
Nochmal vorlesen.
Ja, also kommt ja immer darauf an, wie gut beieinander oder schlecht beieinander jetzt die sterbende Person ist. Aber gerade wenn sie es abzeichnet, dass es halt ein bisschen Zeit noch ist oder dass wirklich noch Gespräche geführt werden können, was ja im heimischen Umfeld schon oft noch so ist. Fotoalben funktioniert eigentlich immer gut, weil dann auch diese Person da drin eintaucht und die geht ja nur in die Geschichten, die sie jetzt im Moment da interessieren und dann nochmal Gespräche anstoßen. Und da kann man dann schon nochmal auch diesem Menschen das Gefühl geben, du bist immer noch die Person, die du warst, auch wenn du jetzt als diese sterbende Person hier wahrgenommen wirst, aber wir vergessen den Rest nicht.
Mhm. Das glaube ich aber ist sehr, sehr schwer. Ich habe das ja selbst erlebt, als mein Mann im Sterben lag und ich habe dann so den engsten Freunden ja vorher nochmal Bescheid gegeben, habe denen die angerufen oder eine E-Mail geschrieben, jetzt wäre nochmal ein guter Zeitpunkt, nochmal meinen Mann eben zu besuchen. Und an einem seiner letzten Tage, da war ich gerade im Krankenhaus und dann kam ein Freund vorbei, der ihn besucht hat und mein Mann, der konnte, also der war nicht mehr ansprechbar wirklich, also er hat auf jeden Fall nicht mehr geantwortet und ich musste dann dringend nach Hause und habe dann zu dem Freund eben gesagt, du, ich muss jetzt kurz weg, bleib doch bitte hier bei meinem Mann, dann ist er nicht allein, ich bin auch schnell wieder da, also ich fahre nach Hause und bin ganz schnell wieder da. Und dann hat er mich ganz hilflos angeschaut in dem Moment, so: Was soll ich denn machen? Was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ihr habt doch so viele schöne Dinge gemeinsam erlebt. Erzähl ihm die doch einfach nochmal.
Ja, genau.
Und dann, ich konnte mich dann gar nicht weiter mit ihm beschäftigen, weil ich einfach wirklich dringend weg musste. und habe dann auch ehrlich gesagt ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber als ich zurückkam, war dieser Mann, der vorher so eher hilflos war, der saß da richtig glücklich, hat sich auch in der Zeit, wo ich weg war, wirklich an das Sterbebett hingetraut, hat ihn berührt, meinen Mann, und hat richtig gestrahlt und hat dann zu mir gesagt, du Tanja, ich habe ihm jetzt alles nochmal erzählt und das und das und das. Und als er gegangen ist, ist er dann, also eigentlich relativ mit einem guten Gefühl rausgegangen. Und er kam dann auch am Tag der Beerdigung nochmal zu mir und hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, danke Tanja, dass du mir das ermöglicht hast. Ich habe das jetzt ja relativ intuitiv gemacht. Was rätst du denn den Angehörigen, wenn sie in so einer Situation sind, dass es ihnen schwer fällt, auf den Sterbenden zuzugehen oder ihn zu begleiten?
Sicherlich individuell. Auf der anderen Seite ist das, was du da gemacht hast, ein unglaublich großes Geschenk an beide, ne? Also sowohl an deinen Mann als auch an diesen Freund. Und manchmal muss man Menschen ein bisschen schubsen. Das sicherlich. Es haben sehr, sehr viele Menschen Angst und sehr große Berührungsprobleme, weil wir eben den Tod so aus der Gesellschaft genommen haben und ja Menschen im Erwachsenenalter meistens das erste Mal überhaupt damit konfrontiert werden. Und es kommt immer darauf an, wo jetzt die Situation ist. Also wenn jemand zu Hause stirbt, haben die gar keine große Möglichkeit. Sie müssen sich irgendwie damit beschäftigen, wobei es da dann natürlich auch sehr große Unterschiede gibt, wenn Menschen sagen, ich kann das eigentlich nicht, dann machen die nur das, was sie halt machen müssen an pflegerischer Unterstützung. Aber ich weiß es nicht, bin ja nicht dabei, kann mir nicht vorstellen, dass das lange funktioniert, sondern dass Menschen diese Angst, die sie da haben, auch schrittweise abbauen. Und wir sehen das auf der Station oder in den Hospizen natürlich schon. Es kommen da ja bei weitem nicht alle, sondern es kommen nur bestimmte Menschen. Und es kommt auch nicht immer die ganze Familie. Und der Klassiker ist immer noch, wenn jetzt betagte Mütter sterben, dass die Töchter am Bett sitzen und der Sohn entschuldigt wird, weil er so viel zu tun hat. Und dann muss ich ein bisschen schmunzeln, denke mir, ach schau, bleibt bis zum Ende gleich. Und das ist, also wenn wirklich eine Angst da ist, hinzugehen und die Menschen sind betreut, also liegen auf der Palliativstation oder im Krankenhaus irgendwo oder auch im Hospiz, sind Menschen da, die ihnen helfen, ne, die auch vorsichtig mal mitgehen und die da sind und die auch sagen, wenn es schlimm wird, kommen sie wieder raus oder ich bleibe auch bei ihnen einfach mal mit im Zimmer. Das haben wir auch, wenn jemand neu eingeliefert wird oder auf die Station kommt, dass wir auch die Angehörigen, die manchmal dabei sind, also nicht viele, da ist höchstens eine Person dabei, die dann gleich mit abfangen. Und grundsätzlich sich trauen, ja, das ist natürlich ein super Rat, wenn man wahnsinnig viel Ängste davor hat. Vielleicht sonst Hilfe holen und sagen, wenn jemand zu Hause verstirbt und man lebt jetzt nicht mit dieser Person zusammen, sondern möchte die vielleicht auch nochmal besuchen, den Kontakt auch zu den Angehörigen, die zu Hause sind, suchen, weil die können es schon. Und können tun wir das alle. Es ist eine ganz, ganz tief verwurzelte menschliche Art, andere Menschen beim Sterben zu begleiten. Also können, tun wir es. Und vielleicht ist das auch was, wie man ihnen helfen kann, sich das irgendwie zuzutrauen.
Also brauchen wir nicht nur Mut fürs Sterben selbst, so wie du es vorhin gesagt hast, sondern wir brauchen auch Mut, um die Menschen zu begleiten im Sterben.
Ja, ja, dummerweise brauchen wir da Mut, weil eigentlich, also dummerweise deswegen, weil ich glaube, was wir jetzt in der Gesellschaft sehen, wir haben das ja alles verlernt und weggedrängt. Und deswegen brauchen wir jetzt Mut, weil eigentlich bräuchte es dazu keinen Mut, sondern Fürsorge. In vielen Fällen natürlich auch Liebe, Zugewandtheit, alles, was halt eine Beziehung oder eine bestimmte Beziehung ausmacht, spielt zum Schluss natürlich genauso eine Rolle.
Ja. Ich werde oft gefragt, was kann ich machen, wenn ein Angehöriger von mir oder Bekannter oder Freund von mir trauert. Und da ist ja einer meiner wichtigen Ratschläge einfach da sein für die trauernde Person. Was brauchen Sterbende?
Auch das Dasein. Also das wäre definitiv jetzt auch meine erste Antwort gewesen, Dasein.
Also gar nicht viel mehr. Es ist eigentlich einfach. Einfach da sein, sich einfach.
Eigentlich ist es einfach. Da sein, genau. Und um Handlungen zu zeigen, wie leicht Dasein sein kann, also wie gut wir einen Menschen kennen, der da liegt, zeigt uns ja, also, oder wenn wir den gut kennen, dann wissen wir auch intuitiv, die hat gerne das Fenster offen oder der hat es gerne besonders warm im Zimmer oder es gibt eine Musik, die man zusammen gehört hat oder die sie immer gehört hat. Also ja, da sein und die Beziehung weiterleben, die man vorher schon hatte. Weil die hat sich in dem Moment, verändert die sich nicht.
Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Die Beziehung verändert sich nicht, auch wenn sich die Umstände verändert haben.
Ja, die verändern sich.
Können wir denn eigentlich, du hast ja jetzt darüber berichtet, dass du eben da auf der Palliativstation bist. Können wir denn Sterbende auch zu Hause gut begleiten? Oder ist es besser, wenn ein Mensch stirbt, wenn wir das wissen, in so eine Einrichtung zu gehen?
Das hängt von mehreren Faktoren ab. Also grundsätzlich mal ist es natürlich der Wille der sterbenden Person ist wichtig. Da darf man aber auch, also andersrum, in der Sterbebegleitung steht der Wille und der Wunsch des sterbenden Menschen an vorderster Stelle. Also, und das kann man auf einer Palliativstation und in einem Hospiz auch leben. Also, dass die Angehörigen und Zugehörigen stehen nicht auf der gleichen Ebene. Es geht immer darum, was möchte diese sterbende Person oder was möchte sie nicht. Und die Angehörigen müssen mit diesem Leid, dass ein Mensch stirbt, selbst umgehen. Also es geht immer darauf, auch die sterbende Person davor zu schützen, dass Angehörige ihr Leid auf diese Person übertragen. Also zum Beispiel, wenn Menschen nicht mehr essen möchten, sitzen ganz viele Angehörige da und versuchen, ne? Also isst doch noch was. Und da kommen wir dann schon und sagen, das ist ihr Problem, dass er nicht essen möchte. Da müssen Sie zurechtkommen und bekommen da Unterstützung, dass der sterbende Mensch nicht mehr essen will, ist seine Entscheidung. Ganz so krass leben kann man das nicht mehr, wenn Menschen zu Hause sterben. Weil ich da natürlich auf die Bedürfnisse von Menschen, die pflegen, oder die 24 Stunden am Tag eine sterbende Person zu Hause haben, die darf ich ja nicht wegkehren. Also natürlich müssen die sich auch um ihre eigene Unterstützung kümmern, aber da gilt es natürlich abzuwägen, was ist jetzt gerade irgendwie wichtig. Und Menschen haben ja auch noch andere Verpflichtungen. Ich kann ja nicht immer alles sein lassen und sagen, mein Leben existiert nicht mehr. Ich bin jetzt hier eine Sterbebegleitung über mehrere Wochen. Das funktioniert ja so nicht. Grundsätzlich können Menschen natürlich zu Hause sterben. Sie können auch begleitet zu Hause sterben. Also man kann sogenannte SAPV-Teams bekommen. Das ist ein ambulantes Palliativteam. Besteht aus Arzt, Ärztin, einer Sterbebegleitung und einer Fachkraft noch. Und die kommen je nach Bedarf. Also das kann sein, dass die einmal am Tag kommen, dass die zweimal die Woche kommen und dann, wenn es kritischer wird, öfter. Die kommen dann am Ende, wenn es sein muss, weil es die Situation herstellt, auch zweimal am Tag. Und die begleiten den Sterbenden. Also die gucken, dass da alles funktioniert, dass gerade wenn Menschen am Ende Schmerzmittel bekommen oder so Schmerzpumpen haben, also medikamentös unterstützt werden müssen, dann kümmern die sich darum. Es gibt ja auch viele Menschen, die sterben ohne medizinische Begleitung, also können ohne medizinische Begleitung sterben. Ne? Da muss dann keiner mehr kommen. Und es hängt halt viel davon ab, was die jeweils Begleitenden sich zumuten können und wollen. Ne? Also wollen ist eine Sache, aber können ist ja die nächste. Also es stirbt ja nicht jeder Mensch, indem er einfach einschläft. Und wenn man, keine Ahnung, jetzt einen Menschen zu Hause hat, der zwischenreihen fürchterliche Schmerzen hat und schreit zum Beispiel oder Ängste hat und schreit, dann ist es eine Sache, ob die begleitende Person sagt, ich stehe das durch, ich mache das. Aber wenn jetzt in dem Haushalt zum Beispiel noch, keine Ahnung, kleinere Kinder leben oder überhaupt Kinder leben, möchte ich das denen wirklich zumuten. Also das ist eine ganz individuelle Absprache. Viele Menschen, die sterben wollen, nach Hause zum Sterben, wenn sie auf die Palliativstation kommen, wobei da sterben ja nicht alle, also die dürfen ja auch, also von der Palliativstation gehen auch viele nach Hause oder ins Pflegeheim oder kommen mehrmals zum Aufpäppeln. Aber es gibt sehr, sehr viele, die dann auch sagen, nee, ich geh jetzt doch lieber ins Hospiz. Und sich ein Hospiz anzuschauen, ist für einen Menschen, also wenn ich eine Krankheit habe, von der ich weiß, dass die irgendwann zum Tode führt in mehr oder weniger absehbarer Zeit, macht es sicherlich schon Sinn, sich mit den Menschen, die begleiten wollen, ein Hospiz anzuschauen, um sich das mal vorstellen zu können, wie das überhaupt ist, um dann wirklich auch vielleicht gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem kann man auch zu Hause sterben. Also
Und eben auch begleitet zu Hause sterben. Also
begleitet. Eben, weil auch Begleitungen, also auch Sterbebegleitungen, und die kommen ja auch nach Hause.
Also genau, also das war jetzt, das finde ich, das war jetzt eine sehr, sehr wichtige Information, dass man eben auch zu Hause unterstützt von der Sterbebegleitung und von diesem SAPV-Team sterben kann. Katrin, was war die für dich bewegendste Sterbebegleitung?
Das weiß ich nicht. Es gibt immer wieder Momente, also ich habe keine einzelne, von der ich jetzt sage, das war irgendwie die herausragende. Es gibt welche, die mir einfach sehr im Kopf geblieben sind, also Menschen, die gestorben sind, während ich dabei war. Ein sehr junger Mann, den habe ich auch wirklich im Kopf mal aus der Station wirklich mitgenommen, also weil der hat mich sehr bewegt, weil sein Schicksal einfach scheiße war. Also anders kann man das gar nicht sagen, der war sehr, sehr jung. Und es gibt, also bewegend sind eigentlich immer dann die Begleitungen, wenn ich merke, dass die Zeit, die ich mit einem Menschen da verbringe, diesem Menschen einen wirklichen Mehrwert gibt. Das ist für mich bewegend. Und dass ich mal emotional, doch, ich hatte das war eine alte, ziemlich, ich habe 95 oder so, jährige Frau, die kam gerade auf die Station, und dann habe ich mich ein bisschen zu ihr hingesetzt, und die war sehr lustig und offen und hat erzählt, dass sie also viel Eisstockschießen hat die gemacht, und hat erzählt, dann war sie bei irgendwelchen Olympischen Spielen und dass sie immer in Schweden war und was weiß ich, und hat erzählt und erzählt. Und dann hat sie gesagt, ach, und es ist so traurig und mein Mann ist schon gestorben und den vermisse ich so. Und dann sagt sie, wissen Sie, der hat mal zu mir gesagt, in der Nazi, der mochte nämlich gar nicht die Kälte nicht, die sie so geliebt hat mit ihrem Sport. Und dann hat er zu ihr gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie sehr du die Kälte liebst, wäre ich ein Eisbär geworden. Und das hat, also da kriege ich auch heute noch Tränen in die Augen. Das fand ich unglaublich rührend. Also das war eine schöne, sehr bewegende Gespräch.
Ja, danke, Katrin. Ich habe noch mal eine Frage, die mir persönlich auf dem Herzen liegt, weil ja ich eben vor allen Dingen mit den Trauernden arbeite. Was können wir denn als Trauernde von Sterbenden lernen?
Akzeptanz, glaube ich.
Ja, und das ist schwierig, wie wir beide wissen. Manchmal kann es ein längerer Prozess sein. Und da kann man sich eben, sowohl wenn man stirbt, als auch wenn man in der Trauer ist, ja Unterstützung holen, wenn man merkt, dass diese Akzeptanz nicht kommt.
Mhm. Ja, und vielleicht die Akzeptanz auch als Teil zu sehen, zu sagen, ich möchte die, ne? Also zu lernen, dass also eine sterbende Person muss Akzeptanz, gut, muss ja auch nicht, aber muss akzeptieren, dass sie stirbt. Und dieses Akzeptieren müssen als wie so ein, mehr so ein Leitbild vielleicht mitzunehmen und zu sagen, diese Person, um die ich trauere, die musste akzeptieren, sich vom Leben zu verabschieden. Vielleicht kann das dem einen oder anderen helfen, den Tod dieses Menschen zu akzeptieren und selbst weiterleben zu können.
Ja, also ich sage ja immer zu den Menschen, der größtmögliche Kontrollverlust, den wir erleben können, ist, wenn wir sterben, weil wenn sich ein Organ nach dem anderen abschaltet, können wir es nicht mehr aufhalten. Und der zweitgrößte Kontrollverlust ist eben, wenn eine andere Person stirbt und wir dabei zuschauen müssen. Wir wollen das ja nicht, wir müssen da ja auch zuschauen. Und ja, das zu akzeptieren und eben es anzunehmen, dass es so ist. Da könnten wir jetzt ganz lang drüber sprechen, oh, Katrin. Wir sprechen eh schon lang, gell? Du hast ja gesagt, dass wir da uns lang drüber unterhalten können über dieses Thema, weil ich merke ja selbst jetzt in dem Gespräch mit dir, es kommen einfach so viele Fragen auf. Katrin, wenn jetzt hier Menschen zuhören, die sich eine Sterbebegleitung wünschen, die mehr zu dir und über dich wissen möchten, wie können die Menschen dich denn finden?
Also mich finden können sie im Netz. Ich weiß nicht, ob du das noch drunter schreibst, sonst ist es einfach Katrin.
Ja, das mache ich.
Plattform, genau. Mich können Sie im Netz finden, auch auf Instagram. Wenn Sie mich nicht finden wollen, sondern grundsätzlich Sterbebegleitung auch finden wollen, gerne über Hospize, die irgendwo in der Nähe sind, oder Palliativstationen kann man auch anrufen und sich da erkundigen, wer zur Verfügung steht.
Also ich verlinke das hier unten in den Shownotes, deine E-Mail-Adresse, deine Kontaktdaten, dass die Menschen mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn sie das möchten. Katrin, wie möchtest du selbst in deinem eigenen Sterbeprozess irgendwann mal begleitet werden? Wie möchtest du von deinem Umfeld in dieser Zeit behandelt werden? Und was wünschst du dir?
Ich wünsche mir so normal wie möglich. Also ich wünsche mir Ehrlichkeit. Also ich wünsche mir auch offenes drüber reden. Das sehe ich oft, das möchte ich nicht. Also so um den heißen Brei rum oder versuchen so zu tun, als wäre es nicht so. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ansonsten habe ich für verschiedene Varianten natürlich habe ich Dinge aufgeschrieben, von denen ich gerade gar nicht genau weiß, was ich da aufgeschrieben habe. Ich glaube, es soll warm sein, weil ich sehr schnell friere. Ich möchte nicht so viele Leute im Zimmer haben. Ich möchte keine Hintergrundmusik. Das stört mich. Also so Dinge, die mich jetzt auch stören oder die ich jetzt eben auch gut finde. Ich möchte auf keinen Fall zum Essen gedrängt werden und möchte Zeit alleine bekommen. Also ich möchte auch nicht, dass 24 Stunden jemand da sitzt, und ich möchte auch nicht, dass jemand da sitzt, der nur kommt, weil er oder sie meint, dass das nötig ist. Also es gibt auch andere Wege, sich zu verabschieden, und ich möchte Menschen nicht in diesen Zwang bringen, was machen zu müssen, was sie vielleicht gar nicht machen möchten. Und ich glaube, ich möchte, also wenn ich die Zeit habe, würde ich, glaube ich, gerne im Hospiz sterben. Also es ist schon einfach sehr schön da. Wo auch immer, es sind ja unterschiedliche, aber auch um die Zeit mit den Angehörigen einfach anders verbringen zu können. Und nicht so auf diese Pflege reduziert.
Ja, absolut, genau, dass man wirklich miteinander noch spricht, vielleicht noch miteinander ein paar Schritte geht, dass eben auch die Zeit bleibt, Dinge zu sagen, weil oft gerade in solchen Prozessen, sowohl in der Trauer als auch beim Sterben, sprudelt das jetzt ja nicht automatisch aus uns heraus, sondern manchmal dauert es ja auch, bis wir dann die Dinge sagen, die uns wichtig sind. Oh, Katrin, ich könnte dir noch so viele Fragen stellen, aber wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Wir treffen uns bestimmt mal wieder hier in diesem Podcast. Mein Podcast, der endet immer mit den Dingen, die ich den Hörern unbedingt mitgeben möchte aus diesem Podcast, aus dem, was ich gesagt habe und jetzt aus dem Gespräch, was wir beide geführt haben. Ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Ich würde den Hörern gerne mitgeben. Sterbebegleitung ist ein Geschenk. Ich habe gerade bei dir nochmal gehört. Sterbebegleitung darf so normal wie möglich sein. Ich erinnere mich an das, was wir vorhin gesagt haben. Sterbebegleitung kann für Angehörige auch bedeuten, einfach da sein. Hast du noch etwas, entweder ein, zwei Punkte oder ein Satz, ein Bild, das du den Hörern gerne noch mitgeben möchtest, jetzt zum Abschluss?
Was ich gerne mache, ist zu ermuntern, eine Sterbebegleitung auch zu machen. Und es geht ja nicht darum, über Wochen oder Tage an einem Bett zu sitzen, sondern Sterbebegleitung kann auch sein, die Person nochmal zu besuchen, was mitzubringen, keine Ahnung, zusammen Kaffee zu trinken. Also kleine Dinge sind auch Sterbebegleitung. Und sich wirklich überlegen, was möchte ich, was könnte mich stören, wenn die Person gestorben ist, was möchte ich vielleicht noch klären oder noch gesagt haben. Und wenn ich das Gefühl habe, ich würde gerne, aber ich traue mich irgendwie nicht, da den Mut zu haben, um Hilfe zu bitten, andere zu fragen und mitzugehen. Ich kenne, glaube ich, keine Menschen, die nicht irgendwas Positives oder auch wirklich eine richtig gute Zeit in ihrer Begleitung eines Angehörigen oder einer Angehörigen erlebt hätten. Also ich würde sagen, Mut zur Sterbebegleitung.
Mut zur Sterbebegleitung, Mut zu einer richtig guten Zeit. Wer hätte das denn gedacht, dass wir das am, also wer jetzt hier diesen Podcast bis hierher mitgehört hat, dass wir das am Ende sagen, dass Sterbebegleitung eine richtig gute Zeit sein kann. Katrin, ich habe mit dir hier auch eine richtig gute Zeit gehabt. Vielen, vielen Dank, dass du bereit warst, hier mir und den Hörern und auch Zuschauern auf YouTube hier einen Einblick in deine Sterbebegleitung, deine Erfahrung zu geben. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder hier im Interview, weil du hast ja noch andere Themen. Da würde ich mich jedenfalls sehr freuen.
Danke, ja. Das kann ich dir zurückgeben. Ich hatte auch eine sehr, sehr gute Zeit und bedanke mich für deine Einladung. War sehr gerne hier und ich komme auch sehr gern wieder.
Sehr schön, Katrin. Danke. Ja, und damit sind wir am Ende meines ersten Interviews hier im Bewegt Trauernbewusstsein angekommen. Und wenn dir das gefallen hat, dieses Interview, oder wenn du dir ein Thema wünschst, einen Interviewgast, dann lass mich das doch gerne wissen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder sehen, über YouTube oder eben auch hören. Bis dahin, herzliche und bewegte Grüße. Deine Tanja, heute mit Katrin zusammen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat und er hilfreich für dich war, dann lass gern eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wovon du dir mehr wünschst. Aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mehr Informationen auf meiner Website www.dr-tanja-pfister.de und dort kannst du dich auch für meinen wöchentlichen kostenlosen Newsletter eintragen. Und du findest mich natürlich auf den sozialen Medien bei Instagram, Facebook und LinkedIn.